Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit Christian Röther. Danke fürs Einschalten. US-Präsident Joe Biden kommt heute nach Europa. Er reist zunächst zum G20-Gipfel nach Rom. Der beginnt morgen. Vorher will Biden aber noch Papst Franziskus treffen. Brisant daran, der Katholik Biden hat in den USA Ärger mit Teilen der katholischen Kirche. Die will ihn wohlmöglich sogar von der Kommunion ausschließen. Gleich mehr dazu. Später in der Sendung bleiben wir dann noch im Vatikan, reisen allerdings in der Zeit zurück. 25 Jahre in den Oktober 1996, ein wichtiges religionsgeschichtliches Datum, denn da gestand Papst Johannes Paul II. Ein: Ja, der Mensch stammt vom Affen ab. Ein älterer Herr, der schon viel erlebt und erreicht hat. Und in einem Alter, wenn andere in Rente gehen, da steigt er nochmal auf in das höchste Amt, das ihm möglich ist. Er ist ein Hoffnungsträger, er soll Reformen umsetzen. Aber er scheitert damit zunächst und er enttäuscht viele Hoffnungen. Das ist eine Beschreibung, die gleich auf zwei ältere Männer passt. Den US-Präsidenten Joe Biden, der die USA nicht reformiert bekommt, und auf Papst Franziskus, der die katholische Kirche kaum reformiert hat. Die beiden könnten sich also einiges zu erzählen haben, wenn sie sich heute im Vatikan treffen. Sebastian Hesse blickt jetzt voraus und zunächst zurück.
In the land of the free, at the home of the brave.
Als Papst Franziskus im September 2015 im US-Parlament zu Gast war, dort vor beiden Kammern des Kongresses sprach, saß Joe Biden direkt hinter ihm, damals noch als Vizepräsident. Man sah dem praktizierenden Katholiken an, wie sehr er die Nähe zum geistlichen Oberhaupt seiner Kirche genoss.
He's the embodiment of Catholic social doctrine that I was raised with.
Franziskus sei die Verkörperung der katholischen Soziallehre, mit der er aufgewachsen sei, so Biden damals. Er stehe für Ideale, wie die Würde jedes einzelnen Menschen, die Verantwortung gegenüber Ärmeren, den Kampf gegen den Klimawandel. Immer wieder hat Joe Biden seinen Glauben als wichtigsten moralischen Kompass bezeichnet. Es hätte also eine Abreise in Richtung Rom von unbeschwerter Vorfreude sein können, doch Biden zeigte sich ungewöhnlich einsilbig.
Are you concerned about the rift in the Catholic Church and how do you feel personally about that?
That's a private matter and I don't think that's going to happen. Thank you.
Sorgen Sie sich um die Spaltung in der katholischen Kirche, fragt die Reporterin. Das sei seine Privatsache, blafft Biden zurück. Die Rede war von dem Bemühen der konservativeren US-Bischöfe, Biden und andere Politiker wegen ihrer liberalen Haltung in der Abtreibungsfrage von der Kommunion auszuschließen. Einer der Befürworter ist der Erzbischof von Kansas, Joseph Naumann. Er argumentiert, der Kirche bleibe gar keine andere Wahl. Abtreibungsbefürworter wie Biden sprechen längst nicht mehr davon, dass die Betroffenen eine Wahl haben, sondern sie sprechen nur noch einseitig von einem Recht auf Abtreibung, klagt der Erzbischof. Mitte Juni hatte die katholische Bischofskonferenz der USA ein Grundsatzpapier zur Bedeutung der Heiligen Kommunion auf den Weg gebracht, das auch klären soll, wem unter welchen Voraussetzungen die Kommunion zu verweigern sei. Ein Schritt, den sowohl der Vatikan als auch liberalere Bischöfe wie Robert McElroy aus San Diego kritisch sehen. McElroy warnt vor den Konsequenzen, die ein Kommunionsbann für politisch Unliebsame hätte. Dann haben wir die Tore der Kirchen geöffnet für all die bitteren Kontroversen, die unser Land so tragisch spalten, so der Bischof aus Kalifornien. Noch ist das letzte Wort in der Kommunionsdebatte nicht gesprochen, aber die bittere Zerrissenheit Amerikas ist längst angekommen in der katholischen Kirche, die auch in den USA unter Mitgliederschwund zu leiden hat. Zunächst jedoch werden sich Amerikas Katholiken heute einmal mehr auf dem Bildschirm an Bildern erfreuen können, die ihren katholischen Präsidenten in vermutlich großer Harmonie mit seinem Seelenverwandten Papst Franziskus zeigen. Über Kontroversen und Spaltendes tauschen sich die beiden unter vier Augen aus.
Der US-Präsident wird heute im Vatikan erwartet. Auch der deutsche Präsident war diese Woche übrigens im Vatikan zu Gast, Frank-Walter Steinmeier. Das ist hierzulande aber kaum beachtet worden. Der Besuch von Joe Biden, der wird hingegen viel beachtet. Auch in den USA ist das ein wichtiges Thema, wie wir gerade gehört haben. Das liegt sicher auch daran, dass Religion generell sehr wichtig ist in der US-Politik. Nochmal Sebastian Hesse.
In den USA spielt öffentlich gelebter Glaube generell eine größere Rolle als in Deutschland und das spiegelt sich auch im politischen Alltag. Seit 1952 findet immer am ersten Donnerstag im Mai der nationale Gebetstag statt, zu dem das Parlament in Washington aufruft. Bei amerikanischen Politikern wird nie die Frage gestellt, ob sie religiös sind, sondern das wird vorausgesetzt, gefragt wird dagegen nach ihrer Konfession. Präsident Biden etwa ist praktizierender Katholik und bezeichnet seinen Glauben bei vielen Gelegenheiten als entscheidenden moralischen Kompass. Undenkbar, dass ein amerikanischer Präsident in seinem Amtseid auf die Formel »So wahr mir Gott helfe« verzichtet. Fester Bestandteil des Washingtoner Jahresrunds sind die häufigen Prayer Breakfasts, Gebetsfrühstücke der Abgeordneten. Das Repräsentantenhaus beschäftigt einen eigenen Kaplan, in der Regel einen Methodisten, Baptisten oder Presbyterianer, dessen Aufgabe es ist, jeden Morgen vor Sitzungsbeginn ein gemeinsames Gebet zu organisieren und den Abgeordneten als Seelsorger zur Verfügung zu stehen. Seit Januar ist zum ersten Mal eine Frau auf diesem Posten, die Geistliche Margaret Kibben. Als Gastprediger sind regelmäßig jüdische Rabbis und muslimische Imame bei den Gebetszusammenkünften dabei. Entsprechend geht auch konstituierenden Sitzungen stets ein gemeinsames Gebet voraus, ebenso bei anderen wichtigen Zusammenkünften, etwa wenn der Präsident alljährlich für seine Rede zur Lage der Nation im Parlament zu Gast ist. Auch dann wird vorher gemeinsam gebetet. Das war auch am 6. Januar dieses Jahres der Fall, als die konstituierende Parlamentssitzung samt der Zertifizierung von Joe Bidens Wahlsieg unterbrochen werden musste wegen des Sturms auf das Kapitol. Die Randalierer hatten neben Trump-Bannern und konföderierten Flaggen auch christliche Symbole dabei, etwa Kreuze.
Religion in der US-Politik aus den USA war das Sebastian Hesse. Und wir kommen nochmal zurück in den Vatikan zu Papst Franziskus. Nordamerika beschäftigt ihn nämlich dieser Tage doppelt, nicht nur der Streit zwischen dem US-Präsidenten und der katholischen Kirche. Auch Kanada ist ein Thema im Vatikan. Genauer, was die katholische Kirche dort Kindern angetan hat in Internaten, vor allem Kindern der indigenen Bevölkerung. Das sorgt seit Monaten für Empörung. Jetzt hat Franziskus signalisiert, ich reise nach Kanada und bitte persönlich um Verzeihung. Peter Mücke.
Die katholischen Bischöfe Kanadas hatten sich vor einigen Wochen für das Leid entschuldigt, das durch die Beteiligung der Kirche am früheren Internatssystem verursacht wurde. Außerdem kündigten sie an, sich mit 30 Millionen kanadischen Dollar an Hilfsprojekten für Betroffene beteiligen zu wollen. Ab 1874 waren in Kanada rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien getrennt in die sogenannten Residential Schools geschickt worden, um sie so zur Anpassung an die weiße Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Nach bisherigen Angaben starben mindestens 3.200 dieser Kinder, die meisten an Tuberkulose. Die letzten dieser Schulen schlossen erst in den 1990er Jahren. Indigene Stammesführer hatten Papst Franziskus wiederholt aufgefordert, sich im Namen der katholischen Kirche auf kanadischem Boden zu entschuldigen. Ähnliche Forderungen kamen auch aus der kanadischen Regierung. Einige indigenen Vertreter planen für Dezember eine Reise nach Rom, um den Papst dort zu treffen. Wann Franziskus nach Kanada kommen wird, blieb zunächst unklar. Der Vatikan teilte lediglich mit, der Papst habe grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, zu gegebener Zeit nach Kanada zu reisen. Dabei solle es unter anderem um den langjährigen Versöhnungsprozess mit den Ureinwohnern gehen.
Berichtet Peter Mücke. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Papst, allerdings nicht bei Franziskus, sondern bei seinem Vorvorgänger Johannes Paul II. Der hat vor ziemlich genau 25 Jahren einen großen Schritt gewagt, Ende Oktober 1996. Da hat der Papst akzeptiert, okay, Darwin hatte recht, der Mensch stammt vom Affen ab. Zuvor hatte die katholische Kirche ein, sagen wir mal, schwieriges Verhältnis zur Evolutionslehre, was für viele religiöse Menschen ja auch bis heute gilt. Monika Dittrich blickt zurück auf Evolution und Kirche. Sie beginnt ihre Spurensuche, aber nicht im Vatikan, sondern im Neandertal.
Wer wissen will, was Evolution bedeutet, der findet Antworten im Neandertal-Museum im nordrhein-westfälischen Mettmann. Hier im Tal der Düssel wurden 1856 in einem Steinbruch 16 Knochen gefunden. Ein Realschullehrer, der die Knochen damals begutachtete, mutmaßte, das müssen die Überreste eines Urmenschen sein. Er hatte recht. Der Neandertaler gehört zur Menschenfamilie, ein vor rund 40.000 Jahren ausgestorbener Verwandter des heutigen Homo sapiens.
Die ganze Menschenart, egal wo sie jetzt gefunden wird, ob in Frankreich, in Israel, in Usbekistan, in Sibirien, überall heißen sie eben Homo sapiens neandertalensis, also nach diesem ersten Fundort hier benannt.
Beate Schneider leitet am Neandertal-Museum die Abteilung Bildung und Vermittlung.
Das hat eine große Bedeutung weltweit, heute noch in der Wissenschaft. Und das war der Start für die Wissenschaft der Paläoanthropologie, also unserer fossilen Geschichte.
Schulklassen drängen sich an diesem Vormittag durch das ovale Gebäude. Teenager begegnen ihren prähistorischen Verwandten auf Augenhöhe. Hier lässt sich nachvollziehen, wie sich die Gattung Mensch über Hunderttausende von Jahren entwickelt, verändert und an ihre jeweilige Umwelt angepasst hat. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass Menschen und Schimpansen gemeinsame Vorfahren haben und sich genetisch ähnlich sind. Die Stammesgeschichte des Menschen, wie sie in diesem Museum anhand wissenschaftlicher Forschung dargestellt wird, steht in krassem Gegensatz zu dem, was die Bibel über die Entstehung der Welt und des Menschen berichtet.
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
So steht es im ersten Buch Mose.
Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist einer der ersten und zentralen Sätze des Glaubensbekenntnisses.
Hubert Wolf ist katholischer Theologe, Priester und Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster. In den Reaktionen der Kirche auf die Evolutionslehre im 19. Jahrhundert erkennt er einen Grundkonflikt, wie er sich auch im Verhältnis zum geschichtswissenschaftlichen Historismus jener Zeit gezeigt habe.
Sowohl Geschichte in dieser modernen Form als auch Naturwissenschaft gehen grundlegend von einem Entwicklungsgedanken aus. Also es gibt kein statisches System, sondern die Wirklichkeit entwickelt sich weiter. Gegen diesen Entwicklungsgedanken, der der ewigen Wahrheit widerspricht, geht die Kirche mit allem Nachdruck vor.
Das Entwicklungsdenken sowohl in der Naturwissenschaft als auch im Historismus, ein Angriff auf das Wahrheitsdenken der katholischen Lehre.
Und deshalb wehrt sich die katholische Kirche massiv gegen das Evolutionsdenken und sagt, hier kannst du entweder an Gott glauben, der die Welt geschaffen hat, oder du musst dich dieser Irrlehre, dieser Häresie anschließen, dass sich alles durch eine Selektion evolutionär entwickelt hat.
Hat es aber. Darin sind sich Naturwissenschaftler einig. Die Evolutionslehre ist vielfach bewiesen worden. Eine wissenschaftliche Theorie kann kaum besser abgesichert und belegt sein. Ständig kommen neue Fossilienfunde, Erbgutanalysen und Entdeckungen hinzu, die immer wieder aufs Neue bestätigen, was Charles Darwin im 19. Jahrhundert beobachtet und erkannt hatte. Dabei war Darwin, als er 1831 das Vermessungsschiff Beagle betritt und eine Forschungsreise rund um den Globus startet, selbst noch ein bibeltreuer Christ und angehender anglikanischer Priester.
Er glaubt an die Schöpfungslehre und an den lieben Gott.
Jürgen Neffe ist promovierter Biochemiker, Journalist und Autor. 2008 hat er eine vielbeachtete Biografie über Charles Darwin vorgelegt. Darin beschreibt er den jungen Darwin, wie er mehr aus Verlegenheit als aus Leidenschaft Theologie studiert und wie er als Sohn einer wohlhabenden Familie auf eine angesehene Pfarrstelle hofft, die ihm genug Zeit lassen würde für sein wahres Interesse, das Sammeln von Käfern und das Studieren der Natur. Dann aber ergibt sich die Gelegenheit zur Weltumsegelung auf der Beagle. Der Kapitän nimmt ihn als unbezahlten Naturforscher mit. Was Darwin fortan in Flora und Fauna beobachtet, lässt ihn schon bald an seinem Gottesbild zweifeln.
Darwin sagt ziemlich am Anfang der Reise, dass er das vermessen findet, dem Schöpfer die Herstellung jeder einzelnen Art zuzumuten. Also er hat gleich am Anfang schon eine Idee entwickelt, die dann am Ende sehr tragend sein wird, dass die Vielfalt der Arten, der Lebewesen inklusive des Menschen durch einen Prozess vonstatten gegangen ist, den kein Schöpfer gesteuert hat, sondern der sich selbst steuert.
Charles Darwin muss gewusst haben, dass seine Entdeckung ein Weltbild ins Wanken bringen würde, so wie Nikolaus Kopernikus, als der erkannt hatte, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Sigmund Freud bezeichnete die Entdeckungen von Kopernikus und Darwin später als narzisstische Kränkungen der Menschheit. Nicht im Mittelpunkt der Welt zu stehen und nicht die Krone der Schöpfung zu sein. Charles Darwin jedenfalls kannte das Konfliktpotenzial seiner Evolutionstheorie. 1844 schrieb er an einen Freund:
Inzwischen bin ich überzeugt davon, dass die Arten nicht, es ist als gestehe man einen Mord, unveränderlich sind.
Erst 1859, also mehr als 20 Jahre nach der Rückkehr von seiner Forschungsreise auf der Beagle, veröffentlicht Darwin sein Hauptwerk über die Entstehung der Arten. Auch weil er zu diesem Zeitpunkt fürchten muss, dass ein anderer Wissenschaftler ihm mit der gleichen Erkenntnis zuvorkommen könnte. Darwin selbst bezeichnet sein Buch einmal als Evangelium des Teufels. Wie erwartet gibt es heftige Reaktionen, zunächst vor allem seitens der anglikanischen Kirche in Darwins Heimat. Auch im Vatikan ist man alarmiert und dennoch landet das Buch nicht auf dem römischen Index.
Also wenn ich darauf die Antwort hätte, hätte ich darüber schon ein Buch geschrieben.
Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat sich viele Jahrzehnte mit dem Archiv der Glaubenskongregation beschäftigt und untersucht, welche Werke warum indiziert wurden. Warum also nicht Darwin?
Die erste Hypothese ist, in Rom werden grundsätzlich nur Bücher untersucht und folgedessen auch Bücher verboten, die angezeigt worden sind. Überraschenderweise ist Darwins Buch nicht in Rom angezeigt worden. Der zweite Punkt ist, die Lehre Darwins ist natürlich verurteilt worden, aber immer nur dann, wenn irgendjemand die Lehre Darwins in einen direkten Zusammenhang oder sagen wir besser Widerspruch zur Schöpfungslehre gebracht hat.
Naturwissenschaftler seien deshalb fast immer ungeschoren davongekommen.
Denn man hat ja eigentlich nur Galileo als großen Naturwissenschaftler auf dem Index. Man hat kein Darwin, man hat kein Newton, man hat keine Quantenphysik, man hat eigentlich in der Hinsicht gar nichts. Aber man hat alle Theologen, die diese naturwissenschaftlichen Modelle aufgreifen, um sie in eine Verbindung zur Bibel zu bringen.
Der Vatikan hat sich mit der Evolutionstheorie lange schwer getan. Erst am 22. Oktober 1996, also vor 25 Jahren, schrieb Johannes Paul II. An die Mitglieder der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften:
Heute geben neue Erkenntnisse dazu Anlass, in der Evolutionstheorie mehr als eine Hypothese zu sehen.
Viele Beobachter kommentierten das als längst überfällige Entscheidung. Zuvor hatte bereits Papst Pius XII. Die Tür für Darwin einen winzigen Spalt breit geöffnet. In seiner 1950 erschienenen Enzyklika Humani Generis hatte er die Evolutionstheorie immerhin als, Zitat, ernsthafte Hypothese bezeichnet, sie aber dennoch als Gefahr für den katholischen Glauben eingestuft. Johannes Paul blieb mit »mehr als eine Hypothese« ebenfalls bei einer vorsichtigen Formulierung. Kirchenhistoriker Hubert Wolf:
Also es bleibt bei aller gefeierten offiziellen Anerkennung der Evolutionstheorie doch so ein bisschen schwammig. Er betont aber die prinzipielle Vereinbarkeit einer Evolutionslehre mit dem katholischen Glauben.
Allerdings hatte Johannes Paul hinzugefügt, eine rein materialistische Lesart der Evolutionstheorie sei mit der Wahrheit nicht vereinbar.
Die Geistseele ist unmittelbar von Gott geschaffen.
Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf:
Jede materialistische Auslegung, die Gott überhaupt keinen Platz mehr einräumt und die Würde und besondere Stellung des Menschen in der Schöpfung negiert, lehnt Johannes Paul II. Genau in dieser Stellungnahme weiter ab.
Viele Naturwissenschaftler sehen zwischen Schöpfungsglaube und Evolution heute keinen Konflikt mehr. Die katholische Kirche zeige sich inzwischen weitgehend wissenschaftsfreundlich, beobachtet Hubert Wolf. Als Beispiel nennt er die Umweltenzyklika Laudato Si, mit der Papst Franziskus dazu aufruft, wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel ernst zu nehmen. Mit Darwin hat der Vatikan seinen Frieden gemacht. Doch gibt es in vielen Religionsgemeinschaften und Kirchen scharfe Leugner der Evolutionstheorie. Bibeltreue Kreationisten etwa, vor allem im amerikanischen evangelikalen Milieu. Sie glauben, dass die Erde etwa 6000 Jahre alt ist, dass Gott den Menschen 1:1 nach seinem Bild geschaffen hat. Neokreationisten sprechen auch vom Intelligent Design, einem göttlichen Plan für das Universum. Das sei eine Herausforderung für die Naturwissenschaften, sagt Darwin-Biograf Jürgen Neffe.
Aber wenn ich sehe, dass mein Darwin-Buch in der Türkei nicht erlaubt ist und in manchen Ländern verboten wird und diese Lehre auch angezweifelt wird, dann ist es natürlich eine Bedrohung, weil wir Wissenschaftler verstehen uns ja als globale Gemeinde.
Dem Zweifel an der Evolution begegnet auch Beate Schneider im Neandertal-Museum. Häufig kämen Gruppen, Schüler etwa oder sogar Biologielehrer in die Ausstellung, die nicht akzeptierten, dass Menschen und Affen miteinander verwandt sind.
Es ist nicht nur in Amerika, wo wir sie so gerne verorten, oder in Afrika, wo es irgendwie mit den Pentecostal-Bewegungen ja auch irgendwie ganz stark diese Evolutionsleugner gibt. Sie ist mitten in Deutschland unter uns. Wir haben Zeugen Jehovas, wir haben relativ viele Islam-fundamentalistische Strömungen, wir haben die Evangelikalen und wir haben selbst in Bereichen wie die Anthroposophen Leugner der Evolutionslehre. Also es ist schon sehr weit in unserer Gesellschaft verbreitet.
Dabei stammt ja sogar der Papst vom Affen ab, wie alle Menschen. Das hat Johannes Paul II. Vor genau 25 Jahren eingestanden, mehr oder weniger zumindest. Das war ein Beitrag von Monika Dittrich. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit der Lebenszeit. Da geht es um den Wandel in der Bestattungskultur und die Frage, brauchen wir neue Abschiedsrituale? Wenn Sie darauf Antworten haben, können Sie anrufen unter 00800 4464 4464. Das war Tag für Tag für diese Woche. Redaktion Andreas Mein. Am Mikrofon war Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind.